ARD.
Am Mikrofon Knut Kortzen. Gleich geht's um die heute Vormittag bekannt gegebene Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises reden werden. 8 Bücher sind nominiert.
Grenzenlos hören. Bayern 2.
Vertrauen ist der Anfang von allem. So warb mal ein großes deutsches Geldinstitut. Auf Banken aber ist, das weiß man spätestens seit der Finanzkrise, nicht unbedingt mehr Verlass. Dahingegen scheinen die Orte, an denen man vor Kunstwerken auf Bänken Platz nimmt und sich in deren Betrachtung versenkt, die rund 7000 Museen hierzulande, ein überdurchschnittlich hohes Vertrauen zu genießen. Mehr als in jede andere öffentliche Institution haben die Deutschen in ihre Museen Vertrauen. Das hat gerade eine neue Studie des Instituts für Museumsforschung festgestellt. Die Begeisterung der Studienmacherinnen und Macher ist groß. Im Zeitalter zunehmender Polarisierung und drängender gesellschaftlicher Fragen ist das Museum einer der Orte, der Verlässlichkeit bietet. So jubelt etwa Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der das Institut für Museumsforschung angegliedert ist. Museen erfüllten die Funktion eines gesellschaftlichen Lagerfeuers, so heißt es in der Studie selbst. Eine der Autorinnen dieser Studie ist Professor Dr. Patricia Rahemipur, die Direktorin des Instituts für Museumsforschung in Berlin. Mit ihr bin ich telefonisch verbunden. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Vorab, Frau Professor Rahemipur, die simple Frage, die Meinungsforschung ist vielen von uns ja vertraut im demoskopischen Zeitalter. Zu welchem Ende aber betreibt man Museumsforschung?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, mit der werde ich auch immer wieder konfrontiert, wenn ich erzähle, wo ich eigentlich arbeite. Wir betreiben Forschung mit und über Museen. Das heißt, wir forschen einmal über die Geschichte von Museen, über die Herleitung, über Sammlungsgeschichte, über Objektbiografien und solche Dinge. Wir machen aber auch ganz konkret Forschungsprojekte mit Museen. Also wenn Museen beispielsweise bestimmte Sammlungsteile neu erschließen wollen, wenn es darum geht, welche neuen Formate kann man entwickeln und so weiter. Und wir machen eben die jährliche Gesamtstatistik für alle Museen in Deutschland. Das sind über 7000 und wir sind diejenigen, die jedes Jahr die Museen mit ganz vielen Fragen belästigen zu ihren Besuchsgruppen.
Inwiefern vertrauen denn nun die Menschen den Museen? Wonach haben Sie da konkret gefragt bei Ihrer Studie?
Wir haben ganz konkret nach der Institution Museum gefragt. Das muss man hier auch in dieser Studie ganz deutlich unterscheiden. Also wir haben jetzt nicht gefragt, inwiefern sind einzelne Personen in Museen für sie ein vertrauenswürdiger Absender, sondern wir haben nach der Institution Museum gefragt und gefragt, finden Sie das, was diese Institution für Sie darstellt, was sie zeigt, was sie präsentiert, welche Angebote sie macht und so weiter und so fort, finden Sie das vertrauenswürdig? Und das war tatsächlich im Vergleich auch zu internationalen Publika, zum Beispiel Schweden fragt schon seit vielen Jahren nach dem Vertrauen in Museen. Es ging uns also wirklich um diese Institution Museum, die da im Hintergrund steht.
Und wie sieht das im internationalen Vergleich aus, wenn Sie jetzt Schweden schon erwähnt haben? Vertrauen die Schweden ebenso sehr in ihre Museen wie die Deutschen?
Ja, das Vertrauen in Museen ist generell und überall relativ hoch, was in Deutschland tatsächlich etwas verwundert ist, mit welch engem Abstand die Museen da eigentlich hinter Familien und Freunden angesiedelt sind. Also da ist tatsächlich der Abstand nicht ganz so groß wie in anderen Ländern. Und es ist natürlich auch wirklich bemerkenswert, Sie haben eben schon einleitend gesagt, wir jubeln darüber, dass das Vertrauen so hoch ist. Ich meine, das ist tatsächlich etwas, was im Befund durchaus bemerkenswert ist zu sehen, dass Familie und Freunde, also wirklich die Menschen am engsten umgeben, als sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig eingestuft werden und direkt danach kommen die Museen. Das heißt also was für diese Institution. Und ich finde, das ist ein Befund, der dieses gesellschaftliche Lagerfeuer, das ja auch schon erwähnt wurde, tatsächlich auch nochmal in seiner Wertschöpfung ganz woanders hinstellt, als man das normalerweise tun würde.
Sie schreiben, Museen generierten soziales Kapital. Was genau meinen Sie damit?
Soziales Kapital ist auch das, was eine Gesellschaft zum Beispiel zusammenbindet, was eine Gesellschaft als gemeinsamen Werterahmen definiert, wie eine Gesellschaft dazu kommt, dass sie bestimmte Verlässlichkeiten nach oben schreibt. Und das ist etwas, was die Museen offensichtlich ganz klar mit adressieren und worin auch dieser Vertrauensbeweis, diese Vertrauenszuschreibung unter anderem mit begründet liegt.
Wir haben eine Museumsleiterin gefragt, was sie zum Ergebnis ihrer Studie sagt. Amelie Deiß, sie leitet das Kunstpalais in Erlangen und hat uns Folgendes gesagt.
Ich würde sagen, gerade dadurch, wenn man grundsätzlich einer Institution vertraut, dass man dann ja vielleicht auch sagt, ja gut, dann vertraue ich dir auch, dass du mich mitnimmst in neue Gefilde. Also so wie man eben an der Hand der Eltern, nicht, dass ich jetzt die Museen als Eltern sehe, aber nur mal so als Bild, da vielleicht an der Hand oder an der Hand von jemandem, dem man vertraut, auch irgendwohin mitgeht, wo man sich vielleicht nicht hintrauen würde. So wäre das natürlich schön, wenn auch die Museen dann gesehen werden könnten.
Soweit also Amelie Deiß, die Direktorin des Kunstpalais Erlangen. Teilen Sie diese Einschätzung, Frau Rahimipour?
Ja, total, total. Ich bin auch ganz froh, dass sie das genauso liest. Es gibt ja diesen Aspekt, dass Vertrauen in Museen unter anderem mit der Wahrnehmung zusammenhängt, dass Museen als neutraler Absender wahrgenommen werden. Also die Institution Museum ist als neutraler Absender in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Man geht davon aus, dass sie meistens in öffentlicher Trägerschaft sind und dass sie eigentlich keine eigene Agenda verfolgen. Dass die Museen das natürlich mitunter tun, ist etwas ganz anderes. Was wichtig ist und was auch in der Aussage der Kollegin gerade ganz deutlich wurde, ist, dass man man hat kein Vorurteil, man hat kein Bias, man hat keine eigene Agenda. Das heißt, wenn Museen etwas vermitteln, dann ist das die Verbindung aus, wir haben einen Bildungsauftrag und Museen haben eben auch einen Auftrag zu forschen, also mit ihren Sammlungen zu arbeiten. Und dass das, was dann am Ende dabei rauskommt, etwas Vertrauenswürdiges ist. Das regt Leute an, ins Museum zu gehen. Das regt Menschen an, zu sagen, ich nehme nicht nur dich, sondern ich nehme auch noch den Nächsten mit. Und das ist auch wiederum das soziale Kapital, von dem vorhin die Rede war, das man nutzen muss als Museum, weil hier sind wir tatsächlich noch nicht im Zentrum auch bestimmter Lager, die hier aufgemacht werden, sondern Museen können wissenschaftliche Befunde darlegen und zeigen und durchaus aufgrund dieser Neutralität eine gewisse Haltung einnehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was wir auf keinen Fall verscherzen dürfen.
Museen werden vor allem wegen ihrer politischen Neutralität als glaubwürdige Institutionen wahrgenommen. Kurz gesagt, sie liefern verlässliches Wissen fernab politischer Haltungen. Steckt dahinter aber nicht ein sehr konservatives Bild dessen, was Museen auszeichnet? Sprechend ist ja in dem Zusammenhang durchaus meiner Meinung nach, dass Museen für Wissenschaft und Technik, Naturkundemuseen sowie botanische Gärten und Schlossmuseen weitaus mehr Vertrauen genießen als zum Beispiel Kunstmuseen. Vermutlich, weil die darin ausstellenden Künstler gern politisch unsichere Kantonisten sind.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass es noch ein bisschen anders geartet ist. Also erstens liegen diese beiden Werte gar nicht so weit auseinander. Also Sie haben völlig recht, natürlich naturkundliche Museen, Technikmuseen und so weiter und so fort liegen in der Vertrauensskala über den Kunstmuseen, aber da ist jetzt kein Riesengraben, den man jetzt irgendwie mühevoll überwinden müsste. Trotzdem ist das Ausdruck von was. Und aus meiner Sicht ist das Ausdruck davon, jedenfalls so, wie ich die Wissenschafts- und die Museumslandschaft kennengelernt habe, dass Naturwissenschaften genießen einfach nochmal auf eine andere Art und Weise auch Vertrauen, dass ihre Aussagen verlässlich sind. Also wenn ich A und B zusammenrechne und komme damit dann auf C, ist das etwas, was nachvollziehbarer erscheint, als wenn zum Beispiel KünstlerInnen eine bestimmte Position in ihrem Werk zeigen. Naturwissenschaftliche Museen sind ja genauso, also gerade das Thema Klimawandel, ja, die nehmen da eine ganz klare Haltung ein und das ist auch ganz wichtig und auch eine klare politische Haltung, wie man sich da verhalten müsste. Das ist aber nicht abschreckend, sondern das ist die Wahrnehmung dieses, wie wissenschaftsbasiert arbeitet man. Ich glaube, dass das dahinter steckt. Aber auch das ist nur eine Vermutung. Ich glaube, es wäre eine sehr, sehr gute Idee, genau diese Vermutungen jetzt auch zu überprüfen und zu gucken, aha, womit hängt das denn eigentlich zusammen? Wir haben jetzt einen eher groben allgemeinen Befund. Wir haben eine bevölkerungsrepräsentative Studie. Und was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich der Blick in die Tiefe, um auch wirklich mit diesen Ergebnissen arbeiten zu können. Weil ich glaube, das Vertrauen in Museen zu erhalten, ist ein Ziel, das viele gemeinsam tragen werden. Das Wie, das können wir im Moment noch nicht beschreiben.
Frau Professor Rahimipour, wir sprechen miteinander an dem Tag, an dem Sie auch als Jurymitglied des Deutschen Sachbuchpreises die Shortlist für eben diesen Deutschen Sachbuchpreis bekannt gegeben haben, zusammen mit Ihren Jurykolleginnen und Kollegen. 8 Titel sind ausgewählt. Wie schwer ist Ihnen die Auswahl gefallen?
Ach, wahnsinnig schwer. Also das ist wirklich ein Grauen. Ich habe mir das vorher nicht so schlimm vorgestellt, aber es waren ja wirklich sehr viele sehr gute Sachbücher da im Rennen. Und die Jury hat diese Verantwortung sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, in dem Moment, wo man selber nicht leichtfertig an sowas herangeht und sagt, das ist nicht nur das Wert von jemandem, der sich sehr, sehr lange damit beschäftigt hat, sondern das ist zugleich auch eine Aussage, die irgendwie in die Gesellschaft hinein wirken soll und wirken kann, dann braucht man für so einen Prozess einfach sehr lange. Und wir haben 8 ganz tolle Titel ausgewählt und ich hätte bei jedem der 8 ein gutes Gefühl, wenn der Deutsche Sachbuchpreis an diesen Titel gehen würde. Aber auch da wird die Verdichtung uns nochmal viele Stunden Diskussion kosten, richtig. Ja.
Über die nominierten Titel, die auf der Shortlist für den Deutschen Sachbuchpreis stehen, reden wir dann gleich mit meinem Kollegen Nils Beindker im Einzelnen. Das war Patricia Rahimipur, die Direktorin des Instituts für Museumsforschung in Berlin, mit Auskünften zu ihrer Studie über das große Vertrauen der Menschen in Museen. Frau Professor Rahimipur, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel. Pa' la ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. I cannot go forward, I cannot return, and the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me. Solo voy con mi pena, sola va mi corte. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice de clandestino por no llevar papel.
Manu Chao featuring Calypso Rose mit Clandestino. Sie hören Bayern 2. Am heutigen Welttag des Buches ist die Shortlist für einen noch jungen, aber bedeutenden Buchpreis bekannt gegeben worden, für den Deutschen Sachbuchpreis, der heuer zum 4. Mal vergeben wird und der das Pendant zum schon länger etablierten Deutschen Buchpreis bildet, welcher seinerseits ausschließlich belletristische Werke würdigt. Den Deutschen Sachbuchpreisträger des Vorjahres dürften viele kennen. 2023 gewann Ewald Fries Bestseller Ein Hof und 11 Geschwister. Die Auszeichnung, ein Buch über den stillen Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland, den der Tübinger Historiker Ewald Fries am Beispiel der eigenen aus der Landwirtschaft kommenden Familie erzählt hat. Das Buch steht noch immer auf der Bestsellerliste, hat sich weit über 150.000 Mal verkauft. Welche Kandidaten und Kandidatinnen stehen 2024 auf der Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises? Darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Nils Beintger. Nils, bevor wir über die 8 Titel reden, die allgemeine Frage: Du besprichst viel Non-Fiction. Non-Fiction erfreut sich auch meinem Eindruck nach in der Leserschaft einer großen Beliebtheit. Gut, dass es diesen deutschen Sachbuchpreis gibt, oder?
Das ist es schon, und vor allen Dingen finde ich es auch gut, dass du Non-Fiction sagst, also diesen aus dem Englischen stammenden Begriff verwendet, der doch irgendwie viel spannender eigentlich klingt als Sachbuch, nicht so trocken. Und ja, es ist gut, dass es diesen deutschen Sachbuchpreis gibt. Sachbuch erfreut sich viel Aufmerksamkeit. Gleichzeitig aber erleben wir auch, was Wirtschaftszahlen betrifft, einen deutlichen Rückgang in diesem Segment. Die jüngsten Wirtschaftszahlen des Börsenvereins 2023 im letzten Sommer vorgestellt, sprechen von einem Rückgang im Sachbuch von -9,2%. Also Sachbuch oder Non-Fiction braucht definitiv viel Aufmerksamkeit in dieser Zeit.
Lass uns auf die 8 nominierten Titel schauen. Da steht zum Beispiel das Buch des jungen Münchner Historikers Roman Köster auf dieser Shortlist. Genau. Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Roman Köster war vor nicht allzu langer Zeit hier bei uns im Bayern 2 Studio und hat darüber gesprochen, worum es in seinem Buch geht.
Einer der Ausgangspunkte meines Buches ist tatsächlich die Feststellung, dass zum Beispiel alles, was ja die Archäologie ausgräbt, also sieht man von vergrabenen Schätzen ab oder von Gräbern ab, sich im Grunde um Müll handelt. Also Dinge, die nutzlos geworden sind, die ihren Gebrauchswert verloren haben. Denn wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wären sie ja nicht weggeworfen worden. Insofern sagt Müll sehr viel über vergangene Gesellschaften aus. Er sagt etwas aus darüber, was wir als wertvoll, was wir als nutzlos, gebrauchswertlos empfinden. Und das war für mich der Ausgangspunkt, gewissermaßen eine andere Geschichte der Menschheit zu schreiben, nämlich eben von diesen Sachen, die für uns keinen Nutzen, keinen Gebrauchswert mehr haben.
Roman Köster mit Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit, also einer der Nominierten. Wer sonst steht auf der Shortlist?
Na, wie üblich, Knut, auch wie in den Vorjahren, ist die Geschichte ein Schwerpunkt bei diesem Sachbuchpreis, aber daneben werden natürlich auch eminent politische Fragen verhandelt. Jens Beckerts Buch über den vermutlich scheiternden Kampf gegen den Klimawandel in der modernen kapitalistischen Welt wäre ein Beispiel, oder Frauke Rostalski, sie ist Juristin, sie fragt in einem Essay nach den Herausforderungen der Gegenwart in einer vulnerablen Gesellschaft, wie sie das nennt, fragt nach den Herausforderungen für die Freiheit, für die Demokratie in dieser Zeit, in der wir leben. Oder aber Moshe Zimmermann, einer der renommiertesten Historiker aus Israel, der in einem Buch eben fragt, wie geht es jetzt weiter nach dem Terror, dem Massaker der Hamas und auch dem folgenden Krieg in Gaza. Also das sind diese aktuellen politischen Fragen, die uns alle umtreiben. Geschichte selbst aber dann eben auch bei den Nominierten mit Blick auf unsere eigene Zeit, auf unsere Gegenwart. Ruth Hoffmann etwa, Journalistin, schreibt über die Verklärung, Instrumentalisierung des Attentates vom 20. Juli 1944, also der Männer um Stauffenberg. Und sie schreibt gegen die These, es sei vor allem eine konservative, elitäre Widerstandsaktion gewesen. Der Blick muss ihrer Meinung nach viel breiter sein. Also es geht auch um Rückwirkung von Geschichte auf unsere Zeit. Oder aber Sebastian Konrad, einer der führenden Globalhistoriker, der am Beispiel der Nofretete, dieser berühmten Statue, diesem Porträt nach Umgang mit kolonialer Vergangenheit, ebenso mit Fragen von Restitution etc. schreibt und darüber berichtet. Oder schließlich ein drittes historisches Buch, es ist sehr viel Geschichte dabei wieder, von der Historikerin Christina Morina. Sie erzählt in ihrem Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie, blickend von unten auf Demokratievorstellungen. Und das ist das Spannende, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der späten DDR. Sie hat eine Reihe von Briefen an die Bundespräsidenten untersucht, aber ebenso Briefe an DDR-Behörden oder auch Dokumente aus der Bürgerrechtsbewegung 89-90 zu Demokratievorstellungen. Und das ist ebenso, sagt sie, mit Blick auf die deutsch-deutschen Debatten unserer Zeit und der Teilhabe auch ein eminent politisches Thema.
Deshalb ist die Frage der Teilhabe, der Frage, in welchem Maße haben einzelne Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit oder zumindest das Gefühl einer Möglichkeit, an den Grundlagen einer Ordnung mitzuwirken. Eine Ordnung, die sie auch eben nicht mit selbst gegründet haben. Die Ostdeutschen sind dazugekommen, aber auch Einwanderinnen und Einwanderer. Das ist also etwas, eine Frage, die nicht nur Ost-West betrifft, sondern weit darüber hinausgreift. Das ist eine, wo eine Demokratie, die überleben will, glaube ich, und die stabil und vital sein möchte, immer dafür sorgen muss, dass sie sich gestaltungsoffen und ideenoffen zeigt.
Ja, Christina Morina über ihr Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren. Also ein sehr spannendes, noch zeithistorisch zu entdeckendes Thema.
Klingt alles wirklich wahnsinnig spannend. Wir haben hier im Kulturleben gestern erst mit einem weiteren Nominierten, mit dem Frankfurter Philosophen Markus Villaschek, gesprochen über sein nun ebenfalls nominiertes Buch Kant, die Revolution des Denkens. Auch dieses Buch erschienen bei einem Münchner Verlag, einem Traditionsverlag, C.H. Beck. Dieser Traditionsverlag ist gleich mit drei Titeln auf der Shortlist vertreten. Surkamp zum Beispiel nur mit einem Titel. Aber dieses Buch, Verkaufte Zukunft heißt es, von Jens Beckert, über die Frage, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, das war im März auch schon für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das scheint also gleich zwei Jurys überzeugt zu haben. Zu Recht, deiner Meinung nach?
Ja, zumindest weist dieses Buch auf ein wichtiges, wenn nicht sogar das zentrale Thema unserer Zeit und Gestaltung der weiteren Zukunft hin. Jens Beckert ist Soziologe. Er schreibt mit Blick auf die Gesellschaft. Es geht um soziale, politische und wirtschaftliche Prozesse, um die Gewinnlogik unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems, wie er das nennt. Und eben um diese große Frage, warum handeln wir nicht, wie wir handeln müssten? Und die These von ihm ist, die Macht- und Anreizstrukturen der kapitalistischen Moderne und ihre Steuerungsmechanismen blockieren eine Lösung des globalen Problems namens Klimawandel. Zu fassen etwa daran, dass die zu erwartenden Auswirkungen der Missachtung von Umweltschäden übersehen oder heruntergespielt werden. Und Jens Beckert entwirft ein sehr eindringliches Plädoyer für Handeln im Sinne eines nachdenklichen Realismus auf empirischer Grundlage, wie er das als Soziologe nennt, auch vor dem Hintergrund, dass immer größere Teile des Wohlstandes in Zukunft verwendet werden müssen, um Folgen von Klimawandel und Erderwärmung zu reparieren. Die Folgen, so schließt er, für die freiheitlichen demokratischen Gesellschaften können beträchtlich sein. Also insofern wirklich auch ein wichtiges Buch zur Zeit und ich bin gespannt, wie dann die Entscheidung der Jury im Juni ausgeht.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Nils, dass ein Genre besonders stark vertreten ist, heuer auf der Shortlist, nämlich das historische Sachbuch, was dir, wie ich weiß, sehr liegt, was du auch gerne liest. Aber fehlt dir vielleicht auch etwas auf dieser Liste? Gibt es irgendeinen Titel, den du vermisst?
Ach, ich weiß nicht. Die Titel, die da sind, sind gut. Andererseits denke ich, wenn es Autorinnen und Autoren gibt, wie etwa Ilko Sascha Kowalczuk, der mehr oder weniger im Alleingang eine monumentale Biografie von Walter Ulbricht, einem der wichtigen Politiker des 20. Jahrhunderts in Deutschland, schreibt, das ohne wissenschaftlichen Apparat macht, dann denke ich, wäre das vielleicht auch eine Leistung, die ein solcher Preis oder eine Nominierung zumindest würdigen könnte. Aber natürlich ist das dann immer so ein bisschen Nörgelei. Ich finde die Bücher, die ausgewählt worden sind, sehr spannend, ja. Und lass mich überraschen, wie das dann im Juni ausgeht.
Wir lassen uns alle überraschen. Vielen Dank, Nils Beinker, war das mit Einschätzungen zur Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises 2024 bekannt gegeben und verliehen wird die Auszeichnung am 11. Juni in Hamburg. Danke, Nils.
Gerne.
Das war's vom Kulturleben für heute. Unser Kultur-Update finden Sie wie immer auch in der ARD-Audiothek. Ich sage danke fürs Zuhören.